Ja, einen schönen guten Morgen. Freut mich, hier zu sein. Ich hatte gestern bereits die Gelegenheit, hier über einige Themen zu sprechen mit euch. Ich sage einfach mal ihr und nicht sie. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich bin tätig für die Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist ein christlicher Verein und unser Anliegen ist es, im Wesentlichen Glaubenshindernisse aus dem Weg zu räumen. Ja, also oft können ja intellektuelle Glaubenshindernisse ein ernstes Problem darstellen und deswegen beschäftigen wir uns eben mit wissenschaftlichen Sachverhalten und stellen dabei das Wort über das Wissen. Deswegen auch unser Logo, Wort und Wissen. Also das W steht über dem Wissen und das Kreuz dazwischen ist sowohl eben das Kreuz Jesu, ja, dargestellt in Rot, und es ist zugleich auch ein Plus. Also wir denken das Wort und das Wissen zusammen und nicht separiert, wie so oft. Ja, und der Hauptsatz der Schöpfungslehre, den wir aus der Bibel entnehmen, steht im Hebräerbrief. Und da heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ja, und für die Studiengemeinschaft Wort und Wissen bin ich jetzt seit gut 7 Jahren tätig. Und das, was wir machen, ist, wir erarbeiten Literatur. Also es gibt sowohl für Leute mit, sag ich mal, mit akademischem Hintergrund Literatur bei uns, aber es gibt auch Leute, die jetzt keinen akademischen Hintergrund haben, die bei uns mitarbeiten. Und es gibt entsprechend auch Literatur und Angebote auf zugänglicherem Level. Ja, wir bieten darüber hinaus Tagungen an, das kann man auf unseren Internetseiten einsehen, und wir bieten auch Einzelvorträge an. Ja, also so wie ich jetzt hier mit Freuden zu Gast bin, so bin ich auch öfters in anderen Gemeinden oder auch christlichen Gruppen an Unis und Schulen auch mal zu Besuch. Das ist im Wesentlichen so das, was wir bei Wort und Wissen machen, und das bereits seit gut 45 Jahren. Ja, also Wort und Wissen gibt es seit 1979, und wir haben bereits 2019 unser 40-jähriges Bestehen gefeiert und dementsprechend hat sich da bereits ein relativ großer Fundus an guten Argumenten für die Schöpfung herausgebildet. Und davon dürft ihr gerne profitieren. Man kann auch Rückfragen dazu an mich stellen. Das ist heute noch möglich, solange ich eben noch hier bin. Oder eben auch per E-Mail. Ich bin an sich die Woche über gut erreichbar, man kann mich auch anrufen. Also wenn jemand diesbezüglich Interesse hat, kann man sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Darüber hinaus möchte ich gerne noch ein paar Bücher kurz vorstellen, die auch auf dem Büchertisch ausliegen. Es wird noch Gelegenheit sein, heute nach dem Gottesdienst beim Büchertisch das ein oder andere Buch, wenn man möchte, zu erwerben. Es gibt auch kostenloses Material. Dieses Buch ist eins der neueren, Dinosaurier und die Bibel. Also ich selbst habe 5 Kinder und 2 davon sind bereits begeisterte Dino-Fans. Und der Älteste liest dieses Buch auch schon. Und ich kann es wärmstens empfehlen, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern durchaus auch für Erwachsene. Ich habe es selbst komplett durchgelesen, musste ich ja auch, weil ich es Korrektur gelesen habe. Aber es ist durchaus bereichernd. Es ist nicht so, dass es nur was für Kinder und Jugendliche ist, sondern eben auch was für Erwachsene. Wenn man also gewappnet sein will und seinen jungen Leuten etwas sagen möchte auf die vielen Fragen, mit denen man so bombardiert wird, wie ist das denn nun mit den Dinosauriern, gab es die und wo findet man sie in der Bibel, dann findet man hier gute Antworten. Ja. Und das ist relativ neu, das Buch, das ist gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres herausgekommen. So. Das nächste Buch ist Schöpfung und Evolution, das ist ein Kontroversbuch. Ja, da ist ein Tippfehler drin. Ja. Und in diesem Buch diskutieren 3 Wissenschaftler miteinander rund um Schöpfung und Evolution. Sowohl naturwissenschaftliche als auch theologische Argumente kommen hier zum Tragen. Und das Buch ist dreigliedrig gestaltet, das heißt am Anfang hat jeder das Wort sozusagen einmal, gibt also ein ausführliches Statement, dann gibt es eine Antwort eines jeden auf die Statements des anderen und dann gibt es noch einmal eine Verteidigung im dritten Teil. Also das Buch ist für jeden von Interesse, der sich vertieft mit diesen Fragen beschäftigen möchte und einfach mal sieht, wie die Kontrahenten hier sich schlagen. Also alle drei Wissenschaftler sind Christen und haben aber unterschiedliche Weltsichten und diskutieren darüber eben in diesem Buch miteinander. Da kann man sich gut seine Meinung bilden. Dann habe ich noch dabei das Buch Landläufer von Alexander vom Stein. Alexander vom Stein ist ein recht erfahrener Buchautor. Das ist eins der vielen Bücher, die er verfasst hat. Und hier geht es um Säugetiere, die in der Bibel vorkommen. Zum einen eben über erstaunliche Details, wie diese Tiere so sind, welche Eigenschaften sie haben, aber auch über die geistliche Bewandtnis. Das heißt also, in der Bibel kommen diese Tiere ja vor, um uns auch gewisse Dinge weiterzugeben auf geistlicher Ebene. Und das schafft Alexander vom Stein sehr gut zu kombinieren, diese beiden Dinge. Und auch dieses Buch lese ich eben auch mit Interesse meinen Kindern vor. Kann es also auch durchaus empfehlen. Es ist nicht zu hoch gestochen. Die einzelnen Kapitel sind kurz. Und es ist nicht so, dass es aufeinander aufbaut, sondern man kann auch die Kapitel unabhängig voneinander lesen. Eignet sich also in gewisser Weise auch für Andachten. Das nächste Buch, Schöpfung oder Evolution, ein klarer Fall, verfasst worden oder als Herausgeber ist hier Reinhard Junker. Reinhard Junker war über 30 Jahre lang Geschäftsführer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, hat also reichlich Erfahrung auf diesem Gebiet und hat hier ein Buch zusammengestellt über die wesentlichen Argumente für Schöpfung, aber eben auch mit Berücksichtigung, also unter Berücksichtigung der Argumente für Evolution. Und dieses Buch ist gut geeignet für jeden, der einen guten Zugang zu diesem ganzen Themenkomplex finden möchte. Das Buch Schöpfung ohne Schöpfer ist, man kann sagen, so Pflichtlektüre für jeden, der sich wirklich tief in die Materie einarbeiten will, der wirklich die schwersten Gegenargumente zum intelligenten Design, also zur Schöpfungslehre, ausräumen möchte, da ist dieses Buch gut geeignet. Bei uns gilt es als Pflichtlektüre für Wort und Wissen Mitarbeiter. Wer also ein fitter Apologet werden will und sich auf Diskussionen mit etwa zum Beispiel Professoren vorbereiten möchte, dem sei dieses Buch zu empfehlen. Das Buch Der vermessene Kosmos bietet, sagen wir mal so, Neuigkeiten über die Entwicklungen auf dem Gebiet der Kosmologie. Lange Zeit galt ja als Standard, dass die Urknalltheorie gesetzt sei. Ja, also bis vor nicht langem hat man eigentlich gedacht, das sei unkontrovers. Inzwischen kann man ein bisschen weiter gucken, weil neue Technik dazu gekommen ist. Und deswegen sieht man mehr im Universum und man sieht doch Dinge inzwischen auch, die auch die Urknalltheorie in Frage stellen. Also auch ein sehr interessantes Buch, das einem auf dieser Ebene Neues zu bieten hat. Wir geben eine Zeitschrift heraus, zweimal im Jahr, die Studium Integrale. Die Studium Integrale beinhaltet längere Artikel, vertiefter Art, hauptsächlich zu Themen aus Naturwissenschaften, also Biologie, Chemie, Physik oder auch Kosmologie. Aber es gibt auch Artikel zu zum Beispiel biblischer Archäologie oder auch Philosophie. Aber es gibt darüber hinaus auch kurze Artikel, die verständlicher sind und auch sehr knapp dargelegte Artikel, die Glossencharakter haben, also recht gut verständlich sind. Also es ist für jedermann was dabei und es ist auf gehoben populärwissenschaftlichem Niveau, wie wir sagen. Das ist die ältere Ausgabe, die davor, das war die jüngere Ausgabe. Und das sind einige Themen ausgegeben, die aktuell in diesen Heften vorkommen. Darüber hinaus haben wir noch ein Mitteilungsblatt, das geht viermal jährlich heraus, das Info. Da gibt es Kurzartikel, also Impulse aus der Schöpfungsforschung und darüber hinaus Informationen über unsere Arbeit. Also zum Beispiel, wer ist neu eingestellt worden, was gibt es für Tagungen, was gibt es aktuell bei uns, was man eventuell wissen möchte als Wort und Wissen Interessierter. Und das schicken wir kostenlos an jeden Haushalt, der das bei uns bestellt. Bestellen kann man das bei mir am Büchertisch, da liegt ein kleiner Zettel aus, so ein kompakter Zettel, wo man eben seinen Namen eintragen kann und datieren und unterschreiben. Dann kann man diesen Zettel mir geben und dann bekommt man dieses Infotraktat frei Haus. Wir haben auch kleine Mini-Traktate, also Mini-Hefte, wo wesentliche Themen auf den Punkt gebracht werden, zum Beispiel über die Herkunft des Universums. Da geht es um das Feinabstimmungsargument, warum zum Beispiel die Naturgesetze unseres Universums so exakt aufeinander abgestimmt sind. Da wird das gut auf den Punkt gebracht. Und das ist gerade mal, ja, also 19 DIN A6 Seiten lang, also ziemlich kompakt und eignet sich dementsprechend auch für evangelistische Zwecke. Ähnlich auch das Heft Sind wir Affen oder sind wir geschaffen? Da geht es um die genetische Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe und was das für eine Bewandtnis hat. Und da zeigt eben Peter Bohrer ganz deutlich, dass diese genetische Ähnlichkeit eigentlich nicht besagt, dass wir von äffischen Vorfahren abstammen. Und auch hier kann man das gut als Verteilheft nutzen. Ähnlich verhält es sich mit dem Kurztraktat Dem Schöpfer auf der Spur. Da geht es um Schöpfungsindizien. Wir haben auch eine Internetpräsenz und da kann man sich über unsere Arbeit informieren. Zum Beispiel gibt es da auch viele Handreichungen und Veröffentlichungen. Da gibt es einen Shop, also das heißt, wenn man etwas bei uns bestellen will, Bücher oder ähnliches, kann man über diese Internetseite machen und man findet ein reiches Tagungs- und Veranstaltungsangebot und auch Einzelvorträge. Also wenn jetzt zum Beispiel ich hier zu Gast bin, dann ist das auf der Internetseite auffindbar und Leute, die hier in der Gegend sind, können eventuell einfach mal hierher kommen, weil sie sehen, ja, ich bin hier gerade zu Besuch und sie möchten die Vorträge mithören. Dazu bieten wir über diese Internetseite Gelegenheit. Wir haben auch eine Nachrichtenseite zu aktuellen Meldungen aus Schöpfung und Evolution, die wir kommentieren. Also wenn in irgendeiner Form eine Nachricht aus diesem Bereich in den Medien herumgeistert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier drauf Bezug nehmen und das eben von der Warte der Schöpfungslehre her interpretieren und erklären. Ja, darüber hinaus haben wir dann noch einen YouTube-Kanal, da kann man aktuelle Videos nachschauen, zum Beispiel wenn man eine Konferenz mal nachhören oder nachschauen möchte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Vorträge hier noch einmal nachgesehen werden können. Darüber hinaus gibt es hier Kurzvideos und es gibt auch hier zum Beispiel Videos für junge Leute, also Apologetik für Kids. Auch hier also ein reiches Angebot von unserer Arbeit. Ja, vielen Dank, das wäre es eben mit der kurzen Werbung. In unserem Leben gibt es eine Menge Dinge, über die wir uns so keine Gedanken machen und die Gegebenheiten sind. Ja? Also zum Beispiel, heute scheint die Sonne, wir haben blauen Himmel. Vielleicht sagt man kurz, ja, das ist wunderbar und man freut sich darüber. Aber an sich ist es auch eine der vielen Gegebenheiten, die wir so hinnehmen. Wir denken auch nicht darüber nach, dass wir zum Beispiel, wie wir die Luft einatmen. Also dass der Sauerstoff in unsere Lungenbläschen gelangt und dort über die Lungenbläschen dann eindringt in das Blut und in unsere Zellen gelangt. Und wie das alles wunderbar funktioniert, das ist eine Gegebenheit. Ja. Wir denken auch nicht darüber nach, dass wir zum Beispiel von der Erdanziehungskraft auf dem Boden gehalten werden, ja, und daran gehindert werden, abzuheben und in das Weltall davon zu fliegen. Und ähnlich wie mit den Naturgesetzen verhält es sich auch mit moralischen Gesetzen. Es gibt zum Beispiel das Gesetz des Besitzes. Ja, also meine Jungs schnitzen ganz gerne mal. Und wenn einer mal so ein Figürchen geschnitzt hat mit seinem Messer, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass dieses Figürchen ihm gehört. Wenn ein anderer ihm das dann wegnimmt, dann gibt es natürlich Streit. Und es ist klar, an sich von vornherein klar, wer Recht hat. Derjenige, der es hergestellt hat, dem gehört es auch. Weder die Chinesen, noch die Aborigines, noch irgendein anderes Volk will diese Tatsache in Frage stellen, dass das, was man selbst hergestellt hat, einem auch gehört. Es gibt natürlich immer wieder Verstöße dagegen, gegen dieses moralische Gesetz, aber die werden immer und völlig zu Recht als schreiendes Unrecht empfunden. Ich möchte dazu noch eine Geschichte erzählen, bevor ich zum Bibeltext komme. Ich selbst bin ja in Russland aufgewachsen, das heißt, meine Kindheit habe ich in Russland verbracht. Das liegt daran, dass deutsche Vorfahren meinerseits nach Russland ausgewandert sind. Genau genommen teilweise in die Ukraine und andere an den Kaukasus. Und mein Urgroßvater hat in der Nähe des Schwarzen Meeres ein Haus errichtet. Und mein Großvater genoss eine wunderbare Kindheit dort und wäre der Erbe geworden von diesem Haus. Ihm kam bloß der Zweite Weltkrieg dazwischen. Genau genommen damals der Einbruch des Sozialismus in Russland, wo denn eben auch solche Gegebenheiten wie das Eigentumsrecht eben keine mehr waren. Und Deutsche, die dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland zu ihrem Eigentum zurückkehren wollten, auch dann, wenn sie es einfach nur anschauen wollten, mussten mit drakonischen Strafen rechnen. Und so hat mein Großvater sich erst in den 1980er Jahren getraut, das Haus, was sein Vater, also mein Urgroßvater, errichtet hatte, aufzusuchen. Er wollte halt mal sehen, wie das, was daraus geworden ist. Und als er dann dort angekommen ist, sah er, und es war so, dass eben neben dem Haus, was sein Vater errichtet hatte, hatte sein Onkel ein noch größeres, geräumigeres Haus errichtet. Der Onkel betrieb eine Zeit lang eine Brennerei. Und diese Brennerei wurde umfunktioniert zu einer Apotheke. Und in diese Apotheke ging er nun hinein und sah sich um. Die Apothekerin fragte ihn, was er denn wünsche, ja, wie man es eben tut mit Kunden. Und mein Großvater sagte nur, ich wollte mal sehen, wie es so um mein Haus bestellt ist. Die Apothekerin war dann etwas verblüfft und bot ihm an, etwas länger zu bleiben. Mein Großvater lehnte dankend ab, weil er natürlich Angst hatte vor dem russischen Geheimdienst. Ja. Also er verließ dann schnell diese Apotheke und es war natürlich klar, dass er der legitime Besitzer dieses Hauses war. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und in diesem Fall, wie in so vielen anderen, wurde das Unrecht mit Gewalt durchgesetzt. Auch obwohl sich eigentlich alle im Klaren waren, was eigentlich gerecht ist. Mein Großvater kam in sein Eigentum. Und dass es sein Eigentum war, wurde zumindest im Herzen von niemandem in Frage gestellt. Mein Großvater war nicht nur der legitime Erbe dieses Hauses, er war auch derjenige, der wusste, wie und warum es so eingerichtet war. Niemand wäre auf die abwegige Idee gekommen, seine Erzählungen irgendwie in Frage zu stellen. Und natürlich werden jetzt einige die Anspielung nachvollzogen haben. Ja, wir wissen ja auch, dass Jesus in sein Eigentum kam. Und in ihm heißt es im Johannesevangelium, in Kapitel 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und aus vielen anderen Stellen im Neuen Testament geht hervor, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Ja, also wenn man zum Beispiel das erste Kapitel im Kolosserbrief liest, da sieht man, dass alle Dinge von ihm sind, zu ihm hin und um seinetwillen, auch Gewalten und Herrschaften. Er ist der Eigentümer aller Dinge. Und damit hat er natürlich auch automatisch Anspruch auf unser Leben. Auch auf das Leben derjenigen, die nicht an ihn glauben. Ja. Ich lese jetzt eine Stelle aus dem Alten Testament noch vor, denn auch im Alten Testament sehen wir, eher in einer, man sagen, etwas verschlüsselten, eher in einer etwas weniger klaren Art und Weise, aber doch, auch da sehen wir deutlich, dass hier Jesus sich als Schöpfer offenbart. Ich lese vor aus Sprüche Kapitel 8, Abvers 22. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten. Als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Meine Erfahrung ist es, dass das Thema Schöpfung unter Christen, zumindest in den Gemeinden, die ich kennengelernt habe, nicht unbedingt die größte Beliebtheit, sich nicht unbedingt der größten Beliebtheit erfreut. Und es gibt so Einwände, die mir typischerweise begegnet sind, wenn man auf Schöpfung zu sprechen kommt, da gibt es dann so die Formen, die sagen, ja, an sich bezweifelt ja keiner von uns, dass das wahr ist, dass eben Gott der Schöpfer ist und dass er durch sein Wort geschaffen hat. Aber eigentlich rückt ja dieses Thema, das Evangelium, nicht unbedingt in den Mittelpunkt. Ich habe mal einen bekannten Prediger sagen hören in einer Ansprache, es ist doch egal, wie alt die Erde ist, die Leute brauchen Jesus. Das klingt an sich gut, hat aber den Nachteil, dass man sich dann nicht wirklich damit beschäftigen möchte oder nicht damit beschäftigt, wie Gott geschaffen hat. Ich gehe aber davon aus, dass die Bibel an sich sehr viele Stellen darüber anbietet, wie Gott geschaffen hat, auch damit man sich darüber Gedanken macht. Ja, wie ich vorhin erläutert habe, mein Großvater als derjenige, der der Erbe des Hauses war, wusste Bescheid darüber, wie das Haus gemacht wurde. Und so wusste Jesus auch, wie alle Dinge gemacht waren. Und für ihn war das nicht gleichgültig, wie die Schöpfung gemacht worden ist. Dann gibt es noch die Praktiker, die Kritik üben an einer Beschäftigung oder einer ausführlichen, vertieften Beschäftigung mit dem Thema Schöpfung. Die sagen dann häufig, mir ist das Thema zu theoretisch. Ich brauche einen direkten Bezug zu meinem alltäglichen Leben. Das ist mir zu abgehoben und das ist mir zu wissenschaftlich. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Dazu kann ich sagen, da gibt es durchaus Dinge, und auf die werde ich zu sprechen kommen, die sehr wohl hilfreich sind, auch wenn man sich mit der Schöpfungslehre beschäftigt und wie Gott geschaffen hat, die uns auch in unserem praktischen Leben helfen. Und dann gibt es so die Ängstlichen und Harmoniesuchenden. Wenn Sie das Wort Schöpfung und Evolution, also diese zwei Begriffe Schöpfung und Evolution hören, dann denken Sie gleich an heftige Debatten über diese beiden Themen und sagen dann, nicht schon wieder so ein Streitthema. Es ist doch auch gar nicht so heilsrelevant, wie Gott nun geschaffen hat. Es reicht doch zu sagen, dass er geschaffen hat. Ja? Auch hier möchte ich sagen, das ist zwar eine Position, mit der man leben kann, aber es ist dennoch schön und immer wieder ermutigend zu sehen, wie Gott geschaffen hat. Und es ist auch etwas, was einen im Glauben sehr erbaut. Und ich möchte dazu auch sagen, die gesamte biblische Lehre gründet ja eigentlich auf der Schöpfung. Ich äußere jetzt mal einen etwas ungewöhnlichen Gedanken. Die Grundlage der biblischen Lehre ist nicht das Evangelium. Die Grundlage der biblischen Lehre ist Schöpfung. Ganz einfach, weil das Evangelium auf der Schöpfung aufsattelt. Die Schöpfung ist das Fundament. Ja? Wenn das Fundament bricht, dann hat letztendlich auch das Evangelium schwerwiegende Folgen davon. Ja? In Psalm 11 heißt es, wenn das Fundament eingerissen ist, was soll der Gerechte machen? Also, wenn es in der Bibel heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann ist das eben der erste Satz und der hat eine sehr weitreichende und sehr wichtige Bedeutung in der gesamten Heiligen Schrift. Und das Johannesevangelium beginnt ja nicht umsonst mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, Gott war das Wort. Gott spricht an vielen Stellen davon, dass er alles geschaffen hat und wie er es geschaffen hat. Schöpfung ist also eine Grundkategorie der biblischen Lehre, das Fundament unseres Denkens. Ein Abrücken davon hat zwangsläufig gravierende Auswirkungen auf unser Denken und auch auf unser Leben. Abgesehen davon kann man natürlich auch Gott als dem Schöpfer kaum ein größeres Unrecht begehen, als ihm durch Unglauben sein Urheberrecht abzusprechen. Ja? Also wie würde sich wohl ein Künstler fühlen, dem man sagt, dieses Bild hast du gar nicht gemacht. Ja? Jeder Künstler würde zutiefst gekränkt sein und sich sehr ungerecht behandelt fühlen, wenn man ihm unterstellt, dass er dieses Werk nicht gemacht hat, wo er genau weiß, dass er es gemacht hat und wie er es gemacht hat. Oder wenn man sagt, das ist doch nicht so wichtig, wie du dieses Werk gemacht hast. Doch, natürlich. Im Folgenden möchte ich ausgehend von dem gehörten Bibeltext noch vier Aspekte ansprechen. Zum einen, was ist das Wesen des Schöpfers? Ja, das geht ja aus dieser Stelle wunderbar hervor. Also was können wir über seine Identität anhand dieser Stelle sagen? Was kennzeichnet sein Werk? Das wäre der zweite Punkt. Also wie sieht seine Aktivität hier aus? Der dritte Punkt wäre, was ist der Wille des Schöpfers? Wie offenbart hier der Schöpfer seinen Willen in Bezug auf diejenigen, die das hören, also auf uns? Und wovor werden wir hier gewarnt? Denn wir sehen ganz deutlich, am Ende gibt es hier eine deutliche Warnung. Zunächst also, was ist das Wesen des Schöpfers, wie es hier sich in diesem Abschnitt uns darbietet? Was sind seine Eigenschaften? Zunächst einmal ist es ja ein Text, der zuerst an das Volk Israel erging. Ja, also die ersten, die diesen Text ja gehört haben, waren die Israeliten. Und damals kannten sie die Lehre der Apostel ja noch nicht. Und wenn sie diesen Text gelesen haben, war er für sie möglicherweise etwas verschlüsselt oder etwas rätselhaft. Und die Juden würden zunächst einmal sagen, naja, es handelt sich hier um eine Personifikation der Weisheit. Also die Weisheit als Eigenschaft Gottes wird hier personifiziert. Und natürlich ist sie bei Gott. Aber für alle, die Jesus Christus kennen und eben dementsprechend auch die Lehre der Apostel, ist es naheliegend, dass sich hier eben unser Herr selbst offenbart. In diesem wunderschönen Text stellt sich also eine Person vor. Und das wird auch deutlich. Zum einen also ist diese Person ewig und zugleich geboren. Das sieht erstmal wie ein Widerspruch aus. Wir sehen in Vers 23, da heißt es, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Und dann heißt es, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Und weiter heißt es, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Also hier wird wiederholt gesagt, dass diese Person eingesetzt bzw. geboren wurde. Dann sehen wir als zweiten Punkt, dass diese Person nicht identisch ist mit Gott, dem Vater, aber innig mit ihm verbunden. Und wir sehen als drittes, dass sich diese Person selbst als Werkmeister bei Gott bezeichnet, dessen Werk offenbar Gott gefällt. Also diese drei Aspekte sehen wir, dass sie hier aus diesem Text hervorgehen, die eben die Identität des Schöpfers kennzeichnen. Das Gezeugtsein von Jesus wird hier beschrieben mit den Worten, dass er vor aller Zeit da war. Die Zeit ist ja etwas, in dem wir uns befinden, aus dem wir uns auch nicht lösen können, aber er als derjenige, der sich hier offenbart, war vor aller Zeit da. Er wurde vor aller Zeit eingesetzt. Und wie gesagt, es ist erstaunlich, dass er zugleich ewig und geboren ist. Das erscheint für uns auf den ersten Blick total widersprüchlich, erklärt sich aber dadurch, dass hier keine biologische Zeugung oder Geburt gemeint ist. Wir sehen in einigen Stellen im Neuen Testament, dass Jesus als der einzig Gezeugte oder einzig oder Eingeborene bezeichnet wird. Also das ist im Grunde das gleiche Wort, einzig Gezeugte oder einzig oder Eingeborene. Das kann man nachlesen in Johannes 1, Vers 18. Ja, lese kurz nach. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Ja, und das Wort Eingeborene kann hier auch einzig Gezeugte heißen. Und es gibt eine vergleichbare Stelle auch im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 5. Und manche Kommentatoren haben eben das Gezeugtsein von Jesus als eine Art ewigen inneren Akt Gottes beschrieben. Bei den frühen Christen hieß es, er ist gezeugt, aber nicht geboren. Also in dem Sinne, dass er nicht biologisch geboren ist, sondern eben gezeugt in dem Sinne, dass er eingesetzt ist. Gott hat ihn von vornherein eingesetzt in eine bestimmte Position innerhalb der Dreieinigkeit. Es kommt ja auch das Wort gesalbt vor. Eine Salbung ist ein feierlicher Akt, um jemanden zum König, also in ein bestimmtes Amt einzusetzen. Das bringt also hier die Unterordnung Jesu unter seinen Vater, unter Gott, zum Ausdruck. Das ist also der erste Aspekt bezüglich seiner Identität, den wir hier entnehmen können. Er ist eingesetzt als derjenige, der das Werk, was Gott konzipiert hat, verwirklicht. Ja? Deswegen ist er auch ein Werkmeister. Dann sehen wir, dass der Schöpfer hier großen Wert legt auf innige Gemeinschaft. In Vers 30 heißt es, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Also es ist nicht so, dass er einfach nur schuftet und sich schindet, sondern er hat Freude an seinem Werk, vor dem Angesicht Gottes. Eine vollkommene Freude am Schaffen, die wir so vielleicht bei unserer Arbeit überhaupt nicht kennen oder kaum kennen, ja, weil unsere Schöpfung eben anders ist. Das Wort Wonne, das hier auch zum Ausdruck kommt, bringt eine tiefe Zuneigung Gottes zu seinem Sohn zum Ausdruck. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Ja, im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 11, sagt Gott nach der Taufe zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Gott sagt ja einmal, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zweimal drückt er hier seine Freude, seine Liebe zu seinem Sohn aus. Und der Sohn erwidert diese Liebe, denn es heißt zweimal, was sicherlich auch der Poesie geschuldet ist, ich freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Und diese Liebe ist so stark, dass sie weitergegeben werden muss. Gott und sein Sohn Jesus Christus können gar nicht anders, als die Menschen an diesem herrlichen Zustand ihrer Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Und darum heißt es auch im Vers 31, ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Gott und sein Sohn sind gedrängt von ihrer Liebe, nicht nur die Menschen zu schaffen, sondern sich ihnen auch zu offenbaren. Auffallend ist dabei auch, dass die Liebe des Sohnes Gottes auf den Vater und die Menschen gerichtet ist, aber nicht auf sich selbst. Also das heißt, Jesus war an keiner Stelle in irgendeiner Weise selbstgefällig. Weder als Schöpfer noch als Erlöser. Wir sehen hier auch, dass der Schöpfer sein Werk liebt. Also das ist der dritte Punkt bezüglich seiner Identität. Ich lese gerne die Übersetzung auch in anderen Sprachen. Also weil ich eben in Russland aufgewachsen bin, ist mir das Russische geläufig. Und ich habe diese Stelle auch auf Russisch durchgelesen. Und dort steht nicht Handwerker, sondern dort steht Künstler. Da war ich ein Künstler vor seinem Angesicht. Und diese verschiedenen Nuancen des Begriffs, der ja im Hebräischen steht, die sind offenbar in diesem einen Begriff enthalten. Das heißt also, der Schöpfer hier, also Jesus Christus, hatte sowohl die Fähigkeiten eines Handwerkers, war also einer, der anpacken konnte, der etwas vollbrachte, sowie auch eines Genies, also jemanden, der originelle und ungewöhnliche Einfälle hat und nicht einfach nur immer seine Arbeit nach 0815 erledigt, wie man so sagt. Das ist übrigens etwas, was uns Menschen sehr selten eignet, also dass wir beide Eigenschaften zugleich miteinander vereinbaren können, Praktiker und Genie zu sein. Bei Jesus war das aber gegeben. Und Gott hat ihn eben zu einem unfassbaren Werk eingesetzt. Ja? Und es war auch sehr wichtig, wie er geschaffen hat und nicht nur, dass er geschaffen hat. Das also bezüglich seiner Identität. Dann komme ich zu dem Aspekt, wie er geschaffen hat. Was kennzeichnet sein Werk? Auch das können wir hier aus diesem schönen Text entnehmen. Der Schöpfer spricht hier davon, dass er den Himmel gründete, dass er die Wolken droben befestigte und dass er dem Meer Grenzen setzte und einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Das sind natürlich alles so poetische, bildhafte Ausdrücke, die aber an sich eins deutlich ausdrücken: wir haben es mit einer rationalen Schöpfung zu tun. Nicht mit einem Chaos der Elemente, nicht mit einem Chaos der Materie, sondern wir haben ja eine fundierte, rationale Gesetze, die hinter der Materie stehen. Das sind auch Stellen, auch etliche andere Bibelstellen, die bereits sehr früh Menschen dazu animiert haben, diese Gesetzmäßigkeiten hinter der Schöpfung zu suchen. Die Frage zu stellen, ja, wie sehen diese Gesetze aus? Die waren einfach neugierig, diese Gesetze aufzudecken. Ja, also wenn man zum Beispiel das Wappen von Harvard sich anguckt, von der Universität Harvard, da sind also Bücher zu sehen. Ein Buch ist offen und ein Buch ist verdeckt. Und das offene Buch, das ist die Bibel. Das verdeckte Buch, das ist die Schöpfung. Das heißt, um die Schöpfung zu verstehen, braucht man eine gewisse Sprache, die nicht allgemein verständlich ist. Anders geht es gar nicht. Man braucht die Sprache der Mathematik. Ja, man braucht zum Beispiel auch in der Chemie braucht man eine spezielle Formelsprache. Anders geht es gar nicht. Deswegen ist dieses Buch verdeckt. Und es braucht schon einiges an Mühe, um hier dem Schöpfer auf die Schliche zu kommen. Aber das, was wir hier sehen können, und das können wir auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift sehen, wir haben es mit einer rationalen, nicht mit einer chaotischen Schöpfung zu tun. Ja? In anderen Kulturen übrigens, wo zum Beispiel animistische Überzeugungen herrschten, wo die Menschen eine chaotische Geisterwelt hinter der Materie vermuteten, da hat niemand den Versuch gewagt, die Gesetze hinter der Schöpfung zu verstehen. Ja, das haben einzig allein Kulturen gemacht, die von der Heiligen Schrift, also von der Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift überzeugt waren. Also, es ist klar, dass es sich hier um eine intelligent beschaffene, um eine rationelle Schöpfung handelt. Im Psalm 33, Verse 8 bis 9 heißt es: Er sprach, es geschah. Er befahl und es stand da. Interessant ist auch, was davor steht. Wenn man nämlich den Psalm liest, dann steht da davor: Die ganze Erde fürchte den Herrn. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und es stand da. Weil er eine solche Macht hat, dass er sprechen kann und etwas ins Dasein ruft. Das ist natürlich etwas, was uns überhaupt nicht irgendwie inzwischen auch kaum noch vorstellbar ist. Im Buch Jesaja, Kapitel 48, Vers 13, heißt es: Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da. Das heißt also, die Sterne, die Gott hervorgebracht hat, die kennt er beim Namen. Und sobald er ihnen zugerufen hat, waren sie da. Wir sehen also hier, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie hat Gott geschaffen, dass da nicht irgendwie ja Millionen oder gar Milliarden vergehen, sondern er spricht und es geschieht. Es geschieht unmittelbar auf sein Wort hin. Und an anderen Stellen spricht die Schrift davon, dass der Schöpfer durch seine Weisheit geschaffen hat. Das können wir zum Beispiel im Buch Jeremia, Kapitel 10, Vers 12 nachlesen. Ja, da heißt es, dass er die Erde durch seine Kraft, Weisheit und so weiter gründete. Wenn es also heißt, dass Gott sprach, dann ist damit, wie gesagt, keine kosmische Lotterie gemeint, die zufälligerweise diese unmittelbar, unfassbar komplexe und wunderschöne Welt hervorgebracht hat. Davon zeugen eben auch viele Phänomene in der Natur. Man kann also auch, wie bereits vorhin in dem Vers aus dem Römerbrief angeführt worden ist, wenn man darüber nachsinnt, dann kommt man auch zu dem Schluss, dass diese Welt eben nicht das Resultat einer kosmischen Lotterie ist. Ich möchte hier wenige Beispiele anführen. Wenn man sich die Zellen anschaut, wir bestehen ja alle aus Zellen, dann stellt man durchaus Parallelen fest zwischen Fabriken, Computern und diesen Zellen. Man muss aber dazu sagen, dass Fabriken und Computer natürlich lächerlich einfach sind gegenüber Zellen. Ja? Es gibt ja keine Computer, die sich selbst vermehren können, was auch für Fabriken gilt. Die können sich auch nicht selbst vermehren, das können aber Zellen. Ja? Computer können nicht wirklich etwas wahrnehmen. Gilt auch für Fabriken, die können auch nichts wahrnehmen. Zellen können das. Ja? Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte noch im 19. Jahrhundert, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen Käfer machen. Und heutzutage kann man sagen, die Professoren sind weit davon entfernt, auch nur eine Zelle zu machen. Ein Käfer, da braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Ja? Man kann alle besten Professoren der Welt zusammentrommeln, man kann ihnen alles Geld der Welt geben, man kann ihnen die besten Labore und Chemikalien geben, aber sie werden nicht eine einzige Zelle zustande bekommen. Wissenschaftler staunen auch unaufhörlich darüber, dass der Kosmos so lebensfreundlich beschaffen ist. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir Dinge für selbstverständlich halten. Dass der Kosmos lebensfreundlich beschaffen ist, ist auch eine Selbstverständlichkeit, die wir einfach hinnehmen. Wissenschaftler, die die dahinterstehenden Naturgesetze untersucht haben und die Konstanten, die damit zusammenhängen, haben einfach festgestellt, dass es sich hier um eine Art Ritt auf einer Rasierklinge handelt. Die sind so fein eingestellt, dass eine minimale Abweichung alles zum Implodieren bringen würde. Ich habe mal als kleiner Junge mich erdreistet, an dem Bedienelement des Fernsehers meines Großvaters herumzuschrauben. Was dann passierte, war ein Schock für mich. Der Fernseher, noch ein älteres Modell zugegebenermaßen, fing an zu rauchen. Mein Großvater nahm das wahr und stürmte erbost ins Wohnzimmer. Das hatte natürlich keinen guten Ausgang für mich, aber der Fernseher blieb, Gott sei Dank, intakt. Also der Schaden war offensichtlich nicht so groß. Was da genau geschmort hat, weiß ich heutzutage nicht mehr. Warum dieses Beispiel? Ich würde jedem, der eine Fernbedienung in der Hand bekommt, mit der man die Konstanten des Universums manipulieren kann, empfehlen, bitte wirklich die Hände davon zu lassen, weil sonst sofort alles aus ist. Das wird nicht so sein, dass es erstmal anfängt zu schmoren und zu rauchen. Ja? Also, wie gesagt, das ist so fein eingestellt, dass die Wissenschaftler unaufhörlich darüber staunen. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass solche Kräfte wie Gravitation, elektromagnetische Kraft oder schwache Kraft und so weiter, dass die alle so wunderbar aufeinander abgestimmt, dass wir hier eben eine lebensfreundliche Welt vorfinden. Wie gesagt, die offenkundige Rationalität der Schöpfung spricht auch eindeutig dagegen, dass Gott etwa die Evolution, also einen ziellosen Vorgang, die Evolution kennt keinen Zweck, sie kennt kein Ziel, sie kennt nur das Überleben des besser Angepassten. Wieso sollte Gott einen solchen Vorgang verwendet haben, um eine solche Welt hervorzubringen? Das widerspricht sich im Kern. Dennoch glauben viele daran. Und deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch anhand der Heiligen Schrift. Wie hat Gott gemacht? Ja? Wir sehen in der Schöpfung, dass der Schöpfer ein Künstler mit unermesslichem Verstand ist und dass die Liebe ihn zu seinem Werk veranlasst hat. Die Liebe zum Vater und die Liebe zu den Menschen, aber auch die Liebe zu seinem Werk an sich. Das sehen wir an jeder Zelle. Also ich habe mich zuletzt vermehrt mit Photosynthese beschäftigt. Und da gibt es einfach wunderbare Schönheit. Also jeder, der sich mit Molekülen beschäftigt und irgendwann lernt, auch die Ästhetik zu verstehen, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Und es gibt viele Wissenschaftler, die Gott gar nicht kennen und auch nicht an ihn glauben wollen, aber in ihren wissenschaftlichen Artikeln immer wieder in die Anbetung verfallen. Ja? Was können wir daraus lernen? Naja, ich denke, dass hier eine wichtige Botschaft für uns drin steckt, wie wir auch mit unserer Arbeit und mit unserer Schöpfung umgehen sollen. Wahre Genialität ist getrieben von göttlicher Liebe, von Hingabe. Ich kenne doch etliche Beispiele. Ja? Also ich bin durchaus auch musikbegeistert und ich schätze sehr die Musik von Johann Sebastian Bach. Und man sagt, es gab keinen Musiker wie ihn, also keinen so einflussreichen Musiker wie ihn, der so sehr die Musik auf der Welt geprägt hat. Er selbst hat immer betont, dass die Musik keine Unterhaltung ist, sondern es war ihm wichtig, dass diese Musik eine Botschaft transportiert. Es war seine Art, Botschaften von Gott den Menschen weiterzugeben. Dazu hat er die Musik verwendet und deswegen hat er auch immer SDG unter seine Partituren geschrieben, was so viel heißt wie Soli Deo Gloria, also allein Gott die Ehre. Ebenso bin ich begeistert von den Gründungsvätern der Wissenschaft, wie zum Beispiel Blaise Pascal oder Johannes Kepler. Auch das waren Leute, die die Anbetung mit der Erforschung der Schöpfung immer wieder verbanden. Das sieht man aus allen ihren Werken. Das war damals überhaupt kein Problem, dass sie in einem wissenschaftlichen Buch Gott angebetet haben. Etwas, das heutzutage verboten ist. Ja, man kriegt seinen wissenschaftlichen Artikel nirgends untergebracht, wenn man darin eine Hommage an Gott ausrichtet. Das waren alles hingegebene Menschen, die Gott liebten und mit großem Eifer ihr Werk betrieben. Wir können uns also von Gott dazu ermutigen lassen, Genies nach seinen Maßstäben zu sein und nicht nach den Maßstäben der Welt. Ja? Weder Johann Sebastian Bach noch Johannes Kepler oder andere behaupteten von sich selbst, Lichter zu sein. Ja, sie hatten überhaupt kein Interesse daran, sich selbst als Genies hinzustellen. Aber sie waren welche. Ja? Demgegenüber gab es in der Geschichte durchaus Menschen, die Wert darauf legten, sich selbst zu Genies zu machen und sich als solche zu erklären. Ja? Also zum Beispiel die französischen Aufklärer, die nannten sich Les Lumières, die nannten sich die Lichter. Und es gab zum Beispiel auch in der russischen Revolution eine Person namens Lenin. Er wurde immer wieder als das große Genie bezeichnet. Und das, was er hervorbrachte, war eine Revolution, die Russland im Blut ersäuft hat. Da sehen wir den Unterschied zwischen denen, die gerne Genies sein wollen und denen, die es wirklich waren, sich aber dieses Merkmal nicht selbst beigelegt haben. Dann möchte ich noch zu dem Aufruf des Schöpfers kommen. Der Schöpfer richtet hier einen Aufruf an uns. Ja, also in Vers 32 heißt es, und nun, ihr Söhne, hört auf mich. Ja, auch Jesus sagt ja an etlichen Stellen, habt Acht, wie ihr hört. In der Offenbarung sagt Jesus den Gemeinden, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Ja, der Appell ist hier, dass man ihm, dem Schöpfer, sein Gehör leiht. Man kann es so zusammenfassen, hört auf mich, werdet weise, lasst euch belehren. Und das tut der Schöpfer natürlich mit vollem Recht. Das ist gar nicht mein Anliegen, dass ihr jetzt auf mich hört, sondern mein Anliegen ist es hier einfach, diesen Appell Gottes an euch an diesem Morgen weiterzugeben. Denn er tut es mit vollem Recht. Das, was bei Menschen als anmaßend aufgefasst wird, ist natürlich bei ihm recht und billig. Und wenn wir Menschen alle vernünftig wären, müsste es ausreichen zu wissen, dass Jesus der Schöpfer ist, der die Naturgesetze und moralischen Gesetze gegeben hat. Niemand kommt auf die Idee, zum Beispiel ein technisches Gerät in Gang zu setzen, ohne zuvor die Gebrauchsanweisung zu lesen. Und im Zweifelsfall fragt man natürlich immer den Hersteller. Niemand kommt auf die Idee, Naturgesetze wie etwa die Schwerkraft zu ignorieren, wenn er zum Beispiel dabei ist, Dachziegel zu legen. Ja? Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Ja? Aber dennoch ist es so, als gefallene Menschen sind wir nicht vernünftig. Wir sind allerhöchstens vernunftbegabt. Ich habe etwa 3 Jahre lang in einer evangelistischen Gruppe in Paderborn mitgewirkt. Das war so die Zeit, wo wir als Familie in Paderborn lebten. Und da sind wir immer Freitag nachts rausgegangen. So um 23 Uhr haben wir angefangen und um 4 nachts haben wir aufgehört. Das war sehr spannend. Wir haben dann vor einer Diskothek einen Büchertisch aufgebaut und hatten ein paar Kaffeekannen dabei. Und gerade winters, wenn es besonders kalt war, kamen die Leute des Öfteren zu uns, nicht etwa wegen des Kaffees, sondern weil sie neugierig waren, wieso wir dort rumstehen und frieren. Und dabei habe ich wiederholt auch Menschen gefragt, was denn wohl wäre, wenn alle Menschen die Gebote der Bibel befolgten. Und es waren durchaus Streitlustige dabei, manche waren angetrunken. Aber immer dann, wenn ich diese Frage stellte und die Leute ernsthaft darüber nachdachten, haben sie stets die gleiche Antwort gegeben. Naja, dann wäre das natürlich eine viel bessere Welt, wahrscheinlich ein Paradies. Also die Menschen wissen, dass die Gebote, die wir in der Bibel vorfinden, das Beste für uns alle sind. Und diese Absurdität, das heißt, das Wissen darum, dass das Gesetz Gottes gut ist, Aber es nicht umzusetzen oder vielmehr das Gegenteil davon zu tun, nennt die Bibel das Gesetz der Sünde. Es kann auch mit einem Naturgesetz verglichen werden, wie etwa der Gravitation, die alle Menschen unbarmherzig nach unten zieht. Den absoluten Tiefpunkt erreichte diese Gesetzmäßigkeit, als die Menschen den Schöpfer selbst, der als Mensch in sein Eigentum kam, bei Kenntnis seines Wesens ans Kreuz nageln ließen. Ja, Jesus hat ihnen vorher selbst in dem Gleichnis gesagt, an sich wisst ihr, dass ich der Messias bin. Natürlich indirekt zwischen den Zeilen, aber das wird deutlich. Und auch bei Kenntnis seines Wesens haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Doch Jesus hat noch ein anderes Gesetz gegeben, das Gesetz des Geistes, das uns befähigt, der Kraft der Sünde zu widerstehen. Als wenn man sich gegen die Kraft der Gravitation aufrichten würde. In dem Text heißt es, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Das finden wir auch anders ausgedrückt im Neuen Testament wieder. Da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist also der Appell, hört auf mich, werdet weise. Und die Gebote, die ich euch gebe, sagt Gott, die sind vernünftig und die sind das Beste für alle Menschen. Und an sich wissen die Menschen das. Und dann folgt ja noch eine Warnung. Die Warnung ist, wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ich habe geraume Zeit in chemischen Laboratorien gearbeitet und einmal hatte ich einen Praktikanten, der kam mit so einem schwarzen T-Shirt an und auf dem schwarzen T-Shirt stand der Name Slayer drauf. Also das ist so eine Band, das heißt so viel wie Schlachter. Und ich habe ihn so ein bisschen gefragt, was die so singen, was da so für Texte sind und dann hat er mir erzählt, dass es da teilweise darum geht, dass halt auch Menschen umgebracht werden. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ja, wie ist das denn so? Nimmst du das alles wirklich ernst? Ist das für dich etwas, an das du tatsächlich glaubst? Und da fing er an, herumzudrucksen. Ja? Und das ist auch das, was der Heilige Schrift hier sagt. Wer mich verfehlt, tut seine Seele Gewalt an. Und alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und das wurde deutlich an diesem Menschen. Der hat sich lästerlich über den Glauben geäußert und man merkte auch, in gewisser Weise liebt er den Tod. Und wir sehen hier auch, dass die Sprache von Jesus hier in diesem Abschnitt schwarz-weiß ist. Entweder lieben oder hassen. Dazwischen gibt es hier nichts. Jesus sprach auch nirgends im Neuen Testament davon, dass man ihn ein bisschen lieben kann oder dass man ein schlechter Jünger sein kann. Das hat er nirgends gesagt. Ja? Er hat, wenn er von Nachfolge sprach, hat er von absoluter Nachfolge gesprochen. Und Beispiele aus der Geschichte für die Rebellion gegen Gott gibt es zuhauf. Sie resultieren üblicherweise in einem Desaster. Die Geschichte kann man beschreiben als eine tragische Abfolge von Versuchen, eine bessere Welt ohne Gott zu schaffen. Könige, Diktatoren, Heerführer, Gelehrte und einfache Normalverbraucher, jede Generation begeht aufs Neue die gleichen Sünden und hält sich dabei für klüger als die früheren. Deswegen sagt man auch, die Geschichte lehrt uns, dass sie uns nichts lehrt. Und heute leben wir in einer Zeit, wo Menschen sich aktiv gegen die Schöpfungsordnung auflehnen. Das ist inzwischen überdeutlich. Ich will damit jetzt auch nicht allzu viel Zeit verlieren. Das steht eigentlich auch alles den meisten sicherlich vor Augen. Fundamental ist sicherlich das Denken. Ja, die Frage ist immer, wem vertrauen wir? Und wohl kaum gab es eine Zeit, die so arm war an Gottesfurcht wie unsere. Vielen Menschen ist heutzutage selbst der Gedanke an einen übernatürlichen Schöpfer ein Ärgernis. Auch da hatte ich mal einen Kollegen in meinem Labor. Mit dem habe ich viel über Argumente so für Schöpfung gesprochen zunächst. Ja, und er als Chemiker war mir sozusagen auf dem Gebiet der Chemie und der Naturwissenschaft im Allgemeinen ebenbürtig. hat dann irgendwann gesagt, ja, alles das, was du sagst, ist plausibel und das ist alles gut begründet, da kann ich dir auch nicht groß widersprechen. Wo ich ihm erklärt habe, warum Leben aus toter Materie nicht entstehen kann, da hat er aufgehört, dann gegen mich zu argumentieren und hat dann aber gesagt, ich will keinen Gott über mir haben. Ganz einfach, ich will das nicht. Da kam die ganze Rebellion aus ihm heraus. Und er hieß interessanterweise Daniel. Dann habe ich ihn einfach mal gefragt, weißt du, was der Name bedeutet? Sagt er, nein. Dann habe ich zu ihm gesagt, naja, der Name bedeutet, der Herr ist mein Richter. Ich werde den Gesichtsausdruck, den ich damals gesehen habe, nie vergessen. Und ich glaube, auch er nicht. Und ich hoffe sehr, dass er doch irgendwann zum Glauben kommt. Jedenfalls war das für mich eine einprägsame Erfahrung, worum es eigentlich geht. Also wem vertrauen wir? Ja? Und wir leben eben in einer Zeit, wo den Menschen selbst der Gedanke an einen übernatürlichen Gott, der über alles regiert, ein Gräuel ist. Man vertraut eben lieber den Menschen, sei es jetzt die Wissenschaft oder irgendwelche anderen Autoritäten, obwohl es auch nur fehlbare, schwache Menschen sind. Wir sehen auch, dass im allgemeinen Leben solche Ordnungen, die Gott in seiner Weisheit und Liebe zu uns gesetzt hat, außer Kraft gesetzt werden. Ja? Oft ist die Rede davon, die klassische Familie habe ausgedient und sei ein überkommenes Modell. Während Lebensweisen, die Gott ganz klar als Sünde bezeichnet, wie eben Homophilie, Lesbismus und Ehebruch, inzwischen als Selbstverständlichkeit gesehen werden. Aber auch unter Christen ist eben die Schöpfungsordnung nicht mehr unumstritten. Oft genug habe ich das auch schon zu hören bekommen. Und der bekannte Denker Francis Schaeffer sprach bereits in den 1980er Jahren vom postchristlichen Zeitalter. Und eines seiner Hauptargumente war, weswegen haben wir es mit einem postchristlichen Zeitalter zu tun? Weil die Schöpfungslehre zur Disposition gestellt wird. Weil man nicht mehr gründlich geerdet ist in der Schöpfungslehre als Christ und dementsprechend kein biblisches Weltbild hat. Das also ist etwas, was wir hier auch deutlich sehen in diesem Text, wo sich der Schöpfer, Jesus Christus, in aller Klarheit offenbart und uns dazu aufruft, die Rationalität der Schöpfung zu sehen, seine Liebe zum Werk, seine Liebe zu den Menschen, und seinem Aufruf zu folgen, seine guten Gebote zu befolgen, zu beherzigen und auf ihn zu hören. Ja, ich möchte zum Abschluss noch beten und dann übergebe ich wieder an dich, Andreas. Herr Jesus, hab Dank, dass wir diese Offenbarung von dir in den Sprüchen haben. Hab Dank, dass dein Wort so klar an uns ergeht und hilf uns doch, dass wir auch unsere Vernunft so gebrauchen, dass es dir gefällt, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten, dass es dich verherrlicht und deinem Willen entspricht. Du bist ein liebevoller Werkmeister. Du hast an alles gedacht, du hast für alle Details gesorgt, selbst für die wunderbare Schönheit, die wir immer wieder bewundern dürfen in deiner Schöpfung. Ja, dass uns das Herz aufgeht, sei es im Frühling, wenn die Blumen blühen, sei es im Winter, wenn wir Eiskristalle sehen. Du hast für alles gesorgt, um uns deine Liebe zu offenbaren und bist auch selbst ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld zu tragen. Ja, wie viel mehr sollten wir da in unserem Leben vor Dankbarkeit überfließen für alles das, was du für uns getan hast. Ich lobe und preise dich, Vater. Amen.
Dann möchte ich uns noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.